D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Vanilleeis mit Cookie Dough oder Muffins mit Cookie Dough obendrauf. Die Amis, die lieben rohen Teig. Gut, jedes Kind liebt rohen Teig. Rahel,
ich bin zwar weder Ami noch Kind, aber ich liebe auch rohen Teig.
Bei mir geht's so. Also mal so ein Cookie Dough-Eis würde ich mitmachen, aber so richtig in Mengen.
Nee, ich finde es beim Backen übelst geil.
Also es ist wirklich offene Zutat in süßen Lebensmitteln, hat sich bei uns vielleicht noch nicht so ganz durchgesetzt wie dort. Die Liebe zum rohen Teig geht in New York jetzt einen Schritt weiter. Da gibt's Keksteig kugelweise. In so einem Laden tatsächlich. Einfach nur roher Teig. Und wir erinnern uns, was Oma immer gesagt hat, ne? Nicht so viel Teig essen, kriegst Bauchweh.
Bauchschmerzen.
Das ist eben die Frage. Schlecht. Wie viel Teig können wir bedenkenlos essen? Darüber sprechen wir in dieser Stunde. Außerdem Thema bei uns diese Stunde, ab wann ist ein vorgegebener Dresscode sexistisch?
Würdest du High Heels auf der Arbeit tragen?
Nö.
Generell sonst?
Nee, auch nicht.
Auch nicht. Wir sprechen aber darüber, ob Arbeitgeber ihren Mitarbeitern vorschreiben dürfen, dass sie zum Beispiel High Heels oder bestimmte Dresscodes tragen.
Flugbegleiterin, kurze Röcke.
Arbeitskleidung, ja, Arbeitskleidung. Beschäftigen wir uns auch ein bisschen mit.
Krawatte beim Mann, hätte ich keinen Bock drauf, ehrlich.
Ja, ist aber was anderes als High Heels.
Das so gegen 10 vor 7 hier bei uns in der Redaktionskonferenz am Donnerstag. Mit im Studio ist Rahel Klein.
Hallo.
Und am Mikrofon Ralf Günther.
D-Radio Wissen.
New York ist ja die Stadt, in der ständig Trends entstehen, auch Essenstrends, ja, so Cruffins zum Beispiel, also Muffins aus Croissant-Teig oder irgendwelche Pizzakreationen. Manche Ideen gehen dann um die Welt, andere Läden schließen natürlich auch schnell wieder, weil es vielleicht doch nicht so ganz gut schmeckt. Jetzt kommt da was, das könnte aber richtig boomen. Ein Laden namens Cookie Dough, also D-O, Cookie Dough, spart sich einfach einen Arbeitsschritt, nämlich den Teig, also Englisch Dough, zu backen. Und die Leute, die stehen Schlange für diesen rohen Teig. Unser Reporter Stefan Beuting hat heute sein Glück kaum fassen können. Er durfte sich einen Tag lang mit rohem Teig beschäftigen. Lecker Reportage.
Darf ich auch mal kurz den Finger reinstecken? Ja, danke.
Also das sind die Schüssel, das sind die ausgekratzten Reste, die wir gerade probieren. Also wir haben jetzt nicht gerade den Finger mitten im Teig. Ja. Aber du merkst, das ist dieses Backpulvergeschmack nachher.
Und das finde ich nicht attraktiv. Ist so ein bisschen stumpf, ja. Am Zahn, ne?
Und das ist ja was ich nicht... Also ich glaube, da würde keiner sagen, es ist lecker. Daher hält man sich schon von selbst ab, dass man viel mehr davon isst, als mit dem Finger.
Ja, passiert nichts. Bitte? Darf ich nochmal kurz?
Das war schon ein Traum. Erst das Thema, roher Teig... Und dann die Zusage von Matthias Ludwigs.
Doch, wir haben heute halt so einen Bananenteig. Der müsste auch gerade in der Mache sein.
Matthias Ludwigs ist Konditormeister. Er schreibt Bücher über Desserts und hat irgendwann seine Leidenschaft für Patisserie entdeckt. Und ist Chef der legendären Teilchenschmiede Törtchen Törtchen. Alte Reporterregel? Wo gutes Gebäck ist, da kann auch feiner Teig nicht weit sein.
Wenn wir so einen richtig schönen, leckeren Teig in den Mund stecken, einen ganzen Löffel voll am besten, dann ist es einfach... Er ist direkt weich, er lässt direkt die Aromen frei. Es ist nichts Störendes, es sind keine anderen Aromen entstanden, die nicht aus den einzelnen Rohstoffen eigentlich von Natur aus da sind. Und es bedeckt alle Geschmacksknospen.
Man fragt sich nur, was war da nur los? Warum ist da keiner vorher drauf gekommen? Einfach, simpel, Teig.
Also roher Teig finde ich großartig.
Ich mache auch, wenn ich Kuchen backe, lasse ich immer extra viel in der Schüssel über. Was ich dann ja leider essen muss. Das liebe ich.
Es werden Kindheitserinnerungen wach.
Früher tatsächlich selbst Finger in die Schüssel. Mit Oma noch.
Hier, meine Mutter macht Kuchen und danach darf ich dann die vom Rührgerät die Teile da ablecken.
Ich würde das mit dem Finger in den Mund stopfen.
Und anschließend noch die Schüssel, das ist immer der Hammer gewesen.
Teig. Süß-softe Zeitmaschine. Einfach einsteigen und zurück in die eigene unbeschwerte Kindheit. Wenn da nicht so eine dunkle Bedrohung über allem schweben würde.
Bauchschmerzen. Warum denn rohen Teig? Da kriegt man Bauchschmerzen von, hat Mama immer gesagt.
Die goldene Regel, das sogenannte 11. Gebot des Backens. Die Abseitsregel aus dem Küchenkontext. Kind, iss keinen rohen Teig.
Aber dann ist ja hier Salmonellengefahr und so, wegen der ganzen rohen Eier und so, ist ja irgendwie jetzt nicht so gut.
Salmonellen. Stäbchenförmige Bakterien. Sie kommen über rohe Eier in den Teig und von dort in unseren Körper. Magenkrämpfe, Durchfall. 2014 sind immerhin 16.000 Fälle bekannt geworden.
Was zum Beispiel man nicht roh essen sollte, ist Teig, wo ABC-Trieb, also Ammoniumbicarbonat drin ist, wo man sagt, das schmeckt auch nicht.
Das Triebmittel soll ja im Kuchen aufgehen und nicht im Bauch. Aber mal unterm Strich. Ist das wirklich gefährlich?
Ich habe sehr oft genug getestet. Also ich habe nie Bauchschmerzen bekommen.
Genau, ich auch nicht. Im Netz steht fast immer hinter rohem Teig Finger weg. Salmonellen sind das eine. STEC, Shigatoxin-bildende Kolibakterien, die über das Mehl kommen könnten, das andere. Nehmen wir mal die Salmonellen. Ja, die kommen in Eiern vor, aber selten. Schätzungen zufolge ist jedes 20.000. Ei betroffen. Kritisch könnte es werden, wenn die Erreger aus diesem einen betroffenen Ei Zeit hätten, sich ordentlich auszubreiten.
Wenn ich es aber frisch gemacht habe und die Eier gerade aufgeschlagen habe und das unter den Teig gerührt habe, dann esse ich einen Esslöffel davon. Wenn das mich umhaut, dann bin ich sehr empfindlich, was natürlich sein kann. Ich meine, es ist gerade bei Kindern, natürlich ist es so, dass die einfach noch nicht so resistent sind. Aber das ist eher unwahrscheinlich.
Also Salmonellen, vielleicht nicht so gefährlich wie gedacht. Und außerdem vermeidbar. Die New Yorker Teigschmiede pasteurisiert ihren Teig. Und für die, die absolut auf Nummer sicher gehen wollen, hat Matthias Ludwigs auch noch eine Idee.
Wenn ich einen normalen Mürbeteig habe, da ist kein Ei drin, das ist Butter, Zucker, Mehl, da kann ich kiloweise von essen.
Und die Gefahr von STEC? Damals, 2011, gab es eine Infektion mit Sprossen aus Frankreich. Die FDA, die Food and Drug Administration, warnt eindringlich vor dem Verzehr rohen Mehls. 2016 ist das passiert. In 24 US-Bundesstaaten sind 69 Menschen erkrankt. Die Spur führt nach Kansas zu der Firma General Mills. Also jetzt generell Angst vor unverarbeitetem Mehl haben?
Wenn es da jetzt schon anfängt, dass ich sage, okay, rohen Teig nicht, weil da könnte ja das und das drin sein. Und im nächsten Moment backe ich meine Tiefkühlpizza auf, sage ich mir, okay, da habe ich mich mit der Tiefkühlpizza mehr in die Nesseln gesetzt, als wenn ich mal ein bisschen rohen Teig esse, wo ich zumindest weiß, da ist Mehl drin, da ist Butter drin, da ist Zucker drin. Und die in den Rohstoffen sehe ich ja grundsätzlich an, dass das normale Rohstoffe sind. Das heißt, ich habe 3 Zutaten zu mir genommen. Bei einer Tiefkühlpizza sind es dann 20 Zutaten, wo ich 17 normalerweise zu Hause nicht benutzen würde.
Roher Teig. Im Fall des New Yorker Startups Cookie Dough ist es keimtechnisch unbedenklich. Was den Hausgebrauch angeht, ja, vermutlich ist roher Teig schon gefährlicher als zum Beispiel so ein richtig desinfiziertes und durchgekochtes Reiskorn. Aber mal ehrlich, wenn die Chance, krank zu werden, bei 1 zu x-tausend liegt und ich deswegen nicht mehr den Rührlöffel ablecken darf, das ist doch kein Leben.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
6 Jahre Haft für eine 16-Jährige. Sowas gibt's relativ selten in Deutschland. In dem Fall ist es Safia S., die vor knapp einem Jahr, da war sie noch 15, in Hannover einen Polizisten mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hatte. Safia ist im Prinzip die erste IS-lerin, wenn man das so sagen kann, die in Deutschland wegen einer Terrorattacke zu einer Haftstrafe verurteilt worden ist. Das Urteil lautet ganz genau: wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung. 6 Jahre Haft. Lena Kampf arbeitet im Investigativressort des WDR in Berlin und in Brüssel. Sie hat sich intensiv mit dem Fall Safia S. auseinandergesetzt. Lena, Safia ist zu 6 Jahren Haft verurteilt worden. Für eine 16-Jährige sehr hohe Strafe, finde ich. Findest du das angemessen?
Naja, sie hat die Attacke eingeräumt und sich mit einem Brief aus der Untersuchungshaft sowie im Prozess bei dem betroffenen Polizisten entschuldigt, bei ihrem Opfer entschuldigt. Aber das Gericht hat heute festgestellt, dass sie den Polizisten eben nicht nur verletzen wollte, sondern auch töten. Und das im Namen des IS. Sie ist als voll schuldfähig erachtet worden. Ihr Verteidiger hat ja in der vergangenen Woche für eine mildere Strafe plädiert. Er sagte, dass Safia aufgrund ihres Alters noch keine gefestigte Einstellung haben könne. Und hat heute ja auch angekündigt, in Revision gehen zu wollen. Nun kann man ihr nicht in den Kopf gucken. Und da der Prozess nicht öffentlich geführt wurde, aufgrund ihres Alters, konnte ich mir zum Beispiel auch kein Bild von ihr machen. Also keine persönliche Nahbeschau sozusagen im Gerichtssaal. Aber man muss bei Safia S. schon sagen, dass sie so etwas war wie der Kinderstar der Salafisten. Also ein Mädchen, das schon als 7-Jährige dazu benutzt wurde, um für den radikalen Islam zu werben. Und wenn man sich auch genauer die Dinge anguckt, die über sie so vorliegen, dann sieht man, dass sie fest entschlossen war. Das weiß man aus Chatprotokollen, nach Syrien zu gehen, hat sehr entschieden den Weg nach Syrien gesucht, zum Beispiel eine Vollmacht ihres Vaters gefälscht, damit sie überhaupt alleine reisen kann, ist nach Istanbul gefahren, hat dort Kontaktleute des IS versucht zu überzeugen, dass sie einreisen darf, hat dann wohl Instruktionen erhalten, etwas gegen die, Zitat, Ungläubigen in Deutschland zu unternehmen. Und ob sie nun ins Gefängnis muss, 22 Jahre, das wird man sehen. Die Frage ist ja auch, ob dann diese lange Haftstrafe ihre Überzeugung noch festigt oder sie davon abbringt. Das ist ja auch umstritten.
Du meinst bis 22 Jahre, bis sie 22 Jahre alt ist. Sechs Jahre, genau. Es gibt einen Untersuchungsausschuss, der sich jetzt mit dem Behördenversagen im Fall Safia S. beschäftigt. Worum geht's da genau?
Ist zum Beispiel so, dass Safia von ihrer Mutter zurück nach Deutschland geholt wurde Anfang Januar 2016. Und bei der Einreise am Flughafen hat man ihr das Handy abgenommen. Konnte auch die ganzen Chats, aus denen eben auch diese Kontakte mit dem IS hervorgingen, auslesen, also technisch auslesen, aber hat es dann wochenlang liegen lassen. Es hatte keine Priorität. Sowohl beim LKA als auch beim Verfassungsschutz hieß es in den Tagen, noch Tage vor dem Anschlag, dass Safia S. aufgrund ihres Alters keine Gefahr darstelle. Mhm. Man hat sie unterschätzt, weil sie so jung war.
Du beschäftigst dich ja generell in deinen Recherchen mit dem IS. Das Gericht hält es jetzt in diesem Fall für erwiesen, dass Safia S. einen Auftrag des IS erhalten hatte. Wie ist Safia überhaupt in Kontakt gekommen mit denen? Wie funktioniert sowas? Weißt du das?
Safia stand mit unterschiedlichen Personen in Kontakt. Und das geht vor allen Dingen über Chatgruppen, Telegram, WhatsApp und so weiter. Zunächst zum Beispiel mit einer Frau, die angab, sich in Aleppo aufzuhalten, wohl aber in Gaziantep war. Also das vermuten die Ermittler. Die gilt als Vermittlerin von heiratswilligen Mädchen an Kämpfer des Islamischen Staats. Und mit ihr hat sich Safia über die Heldentaten der Löwen ausgetauscht, Zitat, zum Beispiel nach den Anschlägen von Paris. Da ging es aber auch darum, wie toll es ist, mit einem Kämpfer verheiratet zu sein. Also so ganz romantische Vorstellungen. Und das ist ja auch ein Trend seit etwa 2 Jahren, dass gezielt junge Mädchen angeworben werden. Und auch Safia S. sollte zum Beispiel ursprünglich mit einer Bekanntschaft aus England gemeinsam ausreisen, die dann gekniffen hat bzw. verhindert war. Also da gibt es ein ganzes Netzwerk. Ja. Mhm. In der Türkei hat sie Safia dann über verschlüsselte Chats mit Schleusern kommuniziert und mit einem amerikanischen Islamistenpärchen in Syrien kommuniziert, die sie richtig auf Herz und Nieren geprüft haben. Also die haben nach Bürgen gefragt und nach ihren Beweggründen. Und wer genau Safia dann die Instruktion erteilt hat, zurück nach Deutschland zu gehen und dort etwas zu machen, ist nicht ganz klar. Aber es ist schon beeindruckend, also die Kommunikation darüber, wenn man das so liest, wirkt so, als sei Safia sehr begeistert von dem Vorschlag gewesen, fast euphorisch. Sie spricht über Popcorn, das platzen wird und über eine große Überraschung, die kommen wird. Und ja, etwa einen Monat nach diesen Dialogen hat sie dann in Hannover zum Messer gegriffen.
Das alles mit damals noch 15 Jahren. Lena Kampf arbeitet im Investigativressort des WDR. Jetzt in diesem Fall haben wir gesprochen über den Fall Safia, 16 Jahre alt mittlerweile und heute zu 6 Jahren Haft verurteilt.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Real Madrid, ja, das Wappen von Real Madrid, dieser fantastischen Fußballmannschaft. Die ganze Welt liebt sie. Aus allen Ländern gibt es Fans. Und das Wappen, goldener Kreis, darin die Buchstaben MFC für Madrid Club de Fútbol. Ich kann das sehr schlecht aussprechen, Reis.
Nee, du hast es gut gemacht. Okay, du hast es gut gemacht.
Das ist ebenfalls in Gold und obendrauf so eine spanische Krone. Und spanische Medien berichten jetzt davon, dass Real Madrid sein Wappen ändern will. Rahel, wovon verabschieden die sich jetzt?
Auf der Krone ist ganz oben so ein klitzekleines christliches Kreuz zu sehen.
Klitzeklein.
Das sieht man wirklich nur, wenn man ganz genau hinguckt. Und dieses Kreuz soll jetzt bei Fanprodukten entfernt werden. Allerdings nur bei Artikeln, die im arabischen Raum verkauft werden. Speziell geht es um die Vereinigten Arabischen Emirate, um Katar, Kuwait, Bahrain und Oman.
Und davon erhofft man sich dann was?
Bessere Erlöse, noch bessere Erlöse. Also alles muslimisch geprägte Länder, aber eben auch große Fußballfans in den Ländern. Und Real Madrid hat sich Berichten zufolge mit dem Unternehmen Marca abgesprochen. Das hat in diesen Ländern exklusive Vermarktungsrechte für die Merchandising-Artikel von Real Madrid. Und die dürfen dann zukünftig das Logo wohl ohne Kreuz verwenden. In Spanien soll aber weiter das normale Logo genommen werden.
Ist das das erste Mal, dass sowas passiert oder gab es das schon mal?
Es gab schon mal Stress. 2014 hatte Real Madrid bei einer Werbeaktion mit der Nationalbank von Abu Dhabi schon mal auf das Kreuz verzichtet. Und da wurden dann die Kreditkarten mit dem Wappen auch ohne dieses christliche Kreuz abgebildet. Und man wollte damit die muslimischen Fans eben nicht beleidigen. Aber damals waren die spanischen Fans auch schon ziemlich aufgeregt. Deswegen.
Real Madrid will mehr Rücksicht auf seine muslimischen Fans nehmen und entfernt in einigen Ländern im Nahen Osten das Kreuz, das ganz kleine, oben im Vereinswappen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das ist doch mal eine Themenvielfalt im britischen Parlament. Während sich die Abgeordneten diese Woche mit einem Brexit-Gesetz auseinandersetzen müssen, wird dieser Tage auch über diskriminierende Kleidervorschriften in britischen Unternehmen gestritten. Die Geschichte ist die, Nicole Thorpe wollte 2015 einen neuen Job anfangen bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Da sollte sie am Empfang arbeiten. Und als sie dann in flachen Schuhen angekommen ist, hat man ihr gesagt, nee, du musst Schuhe mit mindestens 5 bis 10 Zentimetern Absatz tragen.
They said, you have to go home if you're not going to wear the heels. They offered me, they said, you know, if you want to go out now and buy a pair of heels, then we're happy for you to do that with my own money. And I refused on principle. I said, you know, I don't see why what I'm wearing is going to affect my job in any way.
Das hat sie damals der britischen BBC gesagt. Sie hat sich also geweigert, gesagt, die Männer müssen ja auch nicht 9 Stunden in hohen Schuhen rumlaufen. Und sie hat dann die Kündigung bekommen. Ein gutes Jahr später muss sich das britische Parlament jetzt mit der Sache beschäftigen. Rahl Klein, du hast dir den Fall angeschaut. Was hat das Parlament jetzt mit der Sache zu tun?
Also Nicole Thorpe hat nach ihrem Rausschmiss eine Online-Petition gestartet. Und in dieser Petition fordert sie, Unternehmen sollte es verboten werden, Frauen das Tragen von High Heels bei der Arbeit vorzuschreiben. Die Petition hat dann bis Ende November vergangenen Jahres mehr als 150.000 Unterschriften erreicht. 10.000 wären eigentlich nur nötig gewesen, damit sich das Parlament damit beschäftigt.
Und das Ergebnis ist jetzt dieser Bericht, der diese Woche veröffentlicht wurde. Zu was für einem Schluss kommen die da?
Also diesen Bericht haben das Petitionskomitee und das Komitee für Frauen und Gleichberechtigung veröffentlicht. Und die haben wirklich hunderte Fälle zusammengetragen von Frauen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie Nicole Thorpe. Also dass ihnen in den Unternehmen vorgeschrieben wird, was sie tragen sollen. Da geht es sehr oft um das Tragen von High Heels und da führt der Bericht eben auch an, dass es genügend wissenschaftliche Studien und Experten gibt, die sagen, dass wenn du dauerhaft High Heels trägst, dass das gesundheitliche Langzeitfolgen für Frauen haben kann, für die Füße, für die Muskeln, Waden und so weiter. Mhm. Und der Bericht sagt aber eben auch, es geht nicht nur um High Heels. Es haben ihnen auch genug Frauen berichtet, dass sie zum Beispiel ihre Haare blond färben mussten oder freizügige Klamotten tragen mussten oder dass sie ihr Make-up ständig auffrischen mussten.
Möchte ich mal sehen, dass irgendeinem Mann gesagt wird, du musst die Haare blond färben. Was wird denn jetzt in diesem Bericht gefordert? Schließen die sich Nicole Thorpe an und sagen, wir müssen das jetzt verbieten lassen?
Also der Bericht sagt klar, Nicole Thorpe das Tragen von hohen Schuhen vorzuschreiben, ist gesetzlich nicht erlaubt. Und die Argumentation der Abgeordneten ist eben so, Arbeitgeber in Großbritannien dürfen zwar Dresscodes erlassen, aber sie müssen angemessen sein. Ja, sie berufen sich da auf das Gleichberechtigungsgesetz aus dem Jahr 2010 und das Gesetz sagt eben, Arbeitnehmer dürfen Dresscodes nur erlassen, wenn sie nicht diskriminierend sind. Wenn Frauen also sagen, ey, ihr müsst so und so hohe High Heels tragen und Männer müssen die nicht tragen, dann müssen Frauen eben mit gesundheitlichen Folgeschäden rechnen, wenn sie ständig High Heels tragen, Männer aber ja nicht, weil sie ja normale Schuhe tragen dürfen. Und diese Benachteiligung ist eben diskriminierend und deswegen gesetzeswidrig. Und wie man aber an diesen Beispielen sieht, ist das bestehende Gesetz eben ja nicht ausreichend. Frauen werden trotzdem diskriminiert und deswegen fordern die Abgeordneten auch, dieses Gesetz zu überarbeiten, notfalls zu verschärfen und auch härtere Strafen bei einer Verletzung auszusprechen.
Jetzt müssen wir natürlich aufdröseln. Was ist denn zum Beispiel genau diskriminierend? Also wenn ich Frauen sage, sie sollen High Heels tragen, okay, Männer müssen aber ja zum Beispiel auch Krawatten tragen in manchen Unternehmen.
Ja, das ist ja bei uns in Deutschland auch so. Mhm. Deswegen habe ich mir eben auch mal angeschaut, wie ist das in Deutschland und habe da mit mehreren Anwälten gesprochen. Und die sagen eben, Unternehmen brauchen immer einen Grund, wenn sie dir vorschreiben, was du zu tragen hast. Also das können hygienische Gründe sein, zum Beispiel ein Haarnetz, wenn du in der Küche arbeitest. Oder es können sicherheitstechnische Aspekte sein, zum Beispiel Sicherheitsschuhe, wenn du in der Fabrik arbeitest. Aber wenn es den Unternehmen nur darum geht, um eine Außendarstellung, dann gibt es ganz klare Grenzen, sagt Cornelia Marquardt, die ist Fachanwältin für Arbeitsrecht.
Unternehmen können aus verschiedenen Gründen eine Kleiderordnung erlassen. Das geht aber immer nur, wenn das Persönlichkeitsrecht der Mitarbeiter nicht zu stark eingeschränkt wird.
Du kannst also als deutsches Unternehmen jetzt hier in Deutschland nicht einfach sagen, ja, ich will, dass wir nach außen hin schick aussehen und deswegen sollt ihr so und so hohe High Heels tragen.
Wenn ein Unternehmen durch High Heels erreichen möchte, dass ein professioneller Auftritt nach außen sichergestellt ist, das muss nicht über High Heels erfolgen. Ich kann genauso gut durch schicke, flache Schuhe einen professionellen Ausdruck nach außen darstellen und deswegen wären High Heels eben nicht erforderlich.
So, und das Gleiche gilt auch zum Beispiel bei einem Bankangestellten, da sind wir auch bei der Krawatte. Wenn du vorne am Schalter sitzt, dann kannst du durchaus vorgeschrieben bekommen, dass du einen Anzug und eine Krawatte tragen sollst, weil du das Unternehmen repräsentierst und weil das eben seriös wirkt. Aber dein Unternehmen darf dir eben nicht sagen, so, dein Anzug muss blau oder schwarz oder beige sein. Das geht dann schon wieder zu weit und ist ein Angriff in die Persönlichkeitsrechte. Grundsätzlich kannst du also sagen, je weniger du als Mitarbeiter mit Kunden zu tun hast und das Unternehmen nach außen vertrittst, desto weniger Kleidervorschriften kann dir dein Arbeitgeber auch machen.
Wenn ihr also einen Bürojob habt, dann kann euch niemand verbieten, im schillernden Neonanzug zur Arbeit zu kommen, mit einer pinken Krawatte oder so. Gibt's ja durchaus.
Kannst du auch mal machen. Wir sind ja auch hier nur eingeschlossen.
Rahel Klein war das mit den Infos in D-Radio Wissen. Dankeschön.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
18- bis 21-Jährige und Ü-75-Jährige, die haben eins gemeinsam. Das sind zwei Altersklassen, die meisten Autounfälle verursachen hier bei uns in Deutschland, also Fahranfänger und Senioren. Wir jungen Wilden, wir müssen die Probezeit überstehen, aber diese erfahrenen, älteren Fahrer, die dürfen in Deutschland noch uneingeschränkt Auto fahren. Noch sagen wir deswegen, weil die Diskussion, die gibt es ja in Deutschland schon länger, sollten die vielleicht einen Fahrtauglichkeitstest machen müssen im Alter? Genau das wird jetzt auch auf dem Verkehrsgerichtstag in Goslar besprochen. Für uns der Anlass, mal zu schauen, was wir als Töchter oder Söhne machen können, wenn die Eltern oder Großeltern, also wenn wir dann Enkel sind, nicht mehr Auto fahren sollten. Theresa Nehm aus dem D-Radio Wissen Team, du hast dir die Diskussion mal angeschaut und auch selbst einen Fall in der Familie gehabt.
Ja, bei mir war das ziemlich einfach. Mein Opa hat einfach freiwillig mit 72 Jahren das Auto abgegeben. Einfach ganz pragmatisch. Er hat gesagt, ich brauche das Auto nicht mehr, es kostet zu viel Geld, und er ist auch ein sehr umweltbewusster Mensch gewesen und ist dann einfach auf den Zug umgestiegen.
Das ist wahrscheinlich eher die Ausnahme, oder? Viele hier im Team, die haben heute gesagt, bei denen zu Hause, ob bei den Eltern oder auch Großeltern, da stoßen die eher auf taube Ohren. Die wollen einfach weiterfahren. Was kann ich denn als Sohn machen, wenn ich der Meinung bin, dass meine Mama, mein Papa nicht mehr Auto fahren soll?
Ja, mit ihnen einfach am besten reden. Das ist immer noch die beste Variante. Aber dann wirklich in einem gut gewählten Moment den Papa oder die Mama darauf ansprechen. Jetzt nicht so aus der Kalten heraus. Es ist tatsächlich besser, wenn man vielleicht auch Beispiele nennen kann, wie du, das vorhin, das war aber ein bisschen knapp, oder das mit dem Seitenspiegel, das ist jetzt schon zum zweiten Mal passiert. Lass uns mal über Alternativen sprechen, wie du von A nach B kommst.
Was wären denn dann Alternativen? Bus, Bahn?
Zum Beispiel, und genau das habe ich eben auch Silke Lua gefragt, sie ist Psychologin und arbeitet am Demenz-Service-Zentrum in Düsseldorf, und sie hat mir gesagt, klar, jetzt in der Stadt, wie du selbst sagst, da kann man auf Bus und Bahn umsteigen, das ist kein Problem, aber auf dem Land wird es problematisch und da muss die Familie dann einspringen.
Wenn man im ländlichen Raum wohnt, muss man schon gucken, dass man auch Alternativen vorhält, ne? Also dass man zum Beispiel sagt, für einen Großeinkauf, das machen wir dann zusammen, ich komme dich abholen. Oder einfach mal ausrechnet, was man alles spart, wenn man das Auto abmeldet und keine Versicherungskosten mehr hat. Sag, guck mal, für das Geld kannst du doch super mit dem Taxi fahren.
Ja, und dann kann man ja noch anfügen, das ist ja auch viel bequemer. Also das Ganze ein bisschen schmackhafter machen. Das sei jetzt aber eher die Ausnahme. Silke Lua hat mir gesagt, dass es sehr selten vorkommt, zumindest bei den Demenzpatienten, dass der Führerschein nicht freiwillig abgegeben wird.
Und wenn jetzt mein Vater sehr, sehr stur ist und das nichts bringt, weil mein Vater auf sein Auto besteht.
Dann kannst du das der Fahrerlaubnisbehörde melden. Das ist dann aber nicht anonym und es müssen Beispiele genannt werden. Warum glaube ich jetzt, dass mein Vater nicht mehr fahrtüchtig ist? Das heißt, es muss auch wirklich was passieren, damit du ihn da mehr oder weniger anschwärzen kannst, wenn man das so sagen darf. Ja, und dann schaut die Behörde sich das genau an und überprüft auch den Fahrer.
So, ich mag meinen Vater. Ich möchte, dass der mich auch weiterhin mag. Und für den Familienfrieden ist das sicherlich nicht so gut, wenn ich meinen Vater oder meine Mutter bei der Behörde anschwärze. Geht das auch anders?
Ja, es gibt auch sehr unkonventionelle Methoden. Silke Lua berät ja auch Angehörige von Demenzpatienten und konnte mir tatsächlich ein paar Beispiele nennen, was Familien alles tun, damit ihr Papa oder die Mutter bloß nicht Auto fährt.
Manche sind da sehr trickreiche, manche Familienmitglieder, die sagen, der Autoschlüssel ist verlegt. Und bei einer Demenzerkrankung kann es dann durchaus sein, dass über die Zeit, während man noch den Autoschlüssel sucht, der Wunsch, mit dem Auto zu fahren, ja, vergessen wird. Oder dieses, das Auto ist verliehen an die Enkelin oder das Auto ist kaputt.
So, das sind dann aber wirklich Ausnahmefälle, wenn die Familie sich wirklich nicht weiterzuhelfen weiß.
Also bis jetzt liegt die Verantwortung bei der Familie oder beim Fahrer selbst. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass ich nicht mehr so sicher beim Fahren bin, warum auch immer, was kann ich tun?
Es gibt Gesundheitschecks für Fahrer über 60, also das trifft jetzt für dich nicht unbedingt zu. Das ist auch alles anonym und freiwillig, falls du doch das Bedürfnis haben solltest. Es gibt auch richtige Fahreignungstests, zum Beispiel von der Verkehrswacht in Essen. Dort können Senioren mit ihrem eigenen Auto auf dem Parcours da langfahren. Da sitzt dann ein Fahrlehrer im Auto mit drin und der gibt dann einfach Tipps, wenn irgendwas vielleicht nicht so optimal abgelaufen ist. Und ich fand sehr, sehr spannend, wer freiwillig so einen Test macht. Der Leiter der Verkehrswacht in Essen, Karl-Heinz Webel, der hat mir erzählt, das sind wirklich Omas und Opas, die ihre Enkel nicht gefährden wollen. Also die fragen sich dann, kann ich meinen Enkel noch von der Schule abholen? Ist es sicher für sie? Ja, oder es ist auch, dass der Ehepartner eben sagt, du überprüf mal bitte, ob du noch so gut fahren kannst, tu mir bitte den Gefallen. Und diese Fahrtests, ne, das gilt übrigens nicht nur für Senioren, auch Fahranfänger oder auch Fahrer, die lange nicht mehr gefahren sind, können sich dort auch Hilfe holen.
Dankeschön, Theresa. Die Ergebnisse des Verkehrsgerichtstages, die werden morgen veröffentlicht.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Leute, die einen Pass haben aus den Ländern Syrien, Irak, Iran, Sudan, Libyen, Somalia und Jemen, die bekommen vorübergehend keine Visa mehr für die USA. Außerdem hat Trump das Flüchtlingsprogramm für Syrer innerhalb der nächsten 4 Monate auf Eis gelegt. Das will US-Präsident Trump mit einem neuen Gesetzesentwurf erreichen. Der Grund ist, Trump sieht in diesen Menschen eine potenzielle terroristische Bedrohung und er misstraut offenbar dem derzeitigen Visa-Verfahren und will es überprüfen lassen. Was hat das konkret für Folgen? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Dena Kelly-Shadi aus dem D-Radio Wissen-Team. Dena, du hast einen deutschen und einen iranischen Pass und eigentlich wolltest du im Mai in die USA reisen. Was genau hattest du vor?
Ich wollte zu meinem College-Klassentreffen in den USA. Ich habe vor genau fünf Jahren ein Auslandsjahr an einer amerikanischen Uni gemacht und da wurde ich jetzt eingeladen, dieses Jahr zu dem Nachtreffen zur Uni zu reisen. Das Problem ist jetzt, ich weiß nicht genau, ob ich noch ein Visum bekomme.
Das heißt, du kannst deinen Urlaub vielleicht knicken.
Ja, also noch ist nicht die ganze Hoffnung gestorben, weil bislang ist es ja nur ein Gesetzesentwurf. Das hat man mir heute auch bei der Botschaft gesagt. Trump hat noch nicht unterzeichnet und sobald er unterzeichnet, gilt aber dann oder ist zu erwarten, dass jetzt erstmal 30 Tage lang ein Visabewerbungsstopp verhängt wird. In dieser Zeit will Trump dann das Visaverfahren genau überprüfen lassen. Für das syrische Flüchtlingsprogramm gilt sogar ein Stopp von 120 Tagen. Und so eine Art, es soll so eine Art Qualitätscheck nach Trump-Standards werden. Im nächsten Schritt sind die betroffenen ausländischen Regierungen dann aufgefordert, geheimdienstliche Informationen über ihre Bürger freizugeben. Und wenn sie das innerhalb von 60 Tagen tun, kann es mit den Visabewerbungen weitergehen. Ob ein Land wie der Iran, dessen Staatsbürgerschaft ich ja leider habe, da mitmacht, das wage ich zu bezweifeln.
Was bleibt dir denn jetzt übrig? Weil den Pass abgeben kannst du ja nicht.
Genau, das ist nämlich so geregelt, dass man diesen iranischen Pass eben nicht los wird. Und ich habe deswegen heute mal bei der US-Botschaft in Berlin angerufen und gefragt, was ich jetzt eigentlich noch tun kann. Und die sagten mir, erstmal abwarten. Das Ganze ist bisher eben nur ein Entwurf und es muss erstmal unterzeichnet werden. Und sie wollen sich für mich schlau machen und mir morgen sagen, ob mein bestehendes Journalistenvisum, das ich vor einem Jahr beantragt habe, weil ich da schon mal in den USA gearbeitet habe, ob das vielleicht jetzt noch gültig ist weiterhin. Oder ob ich ein neues beantragen muss. Also ich bleibe an der Frage dran und ich werde hoffentlich in den nächsten Tagen mehr erfahren.
Was gab es noch für Reaktionen heute zu dem Gesetzesentwurf?
Der Politiker Omid Nuripur, das ist ja ein grünen Politiker, deutsch-iranische Staatsbürgerschaft, so wie ich, der hat sich heute auf Facebook verabschiedet von dem Gedanken, in die USA zu reisen. Ich habe kurz mit ihm gesprochen vor der Sendung und er hat gesagt, dass ihn dieser Schritt von Trump nicht überrascht hat.
Trump hat ja im Wahlkampf bereits verkündet, dass es ein Muslim-Ban geben würde, also dass er keine Muslime mehr reinlassen würde. Und deshalb war die ganze Zeit zu befürchten, dass er Ähnliches tun würde. Aber dass er jetzt mit einer Verordnung erstmal alle Visa aussetzt, bevor überhaupt irgendwelche Diskussionen geführt hat, bevor er irgendwelche Leute angehört hat, ist schon wirklich bizarr und es hat mit Terrorismus nichts mehr zu tun. Das ist einfach nur ignorant.
Außerdem gibt es im Netz jetzt den Hashtag NoBanNoWall. Da schreiben ganz viele ihre Geschichten und Meinungen zu diesem Thema auf. Zum Beispiel hat da einer geschrieben, My wife's grandmother passed away today. I'm unable to attend her funeral for fear of being denied re-entry into the US. Also das ist anscheinend ein US-Amerikaner, der aber auch einen iranischen Pass auch noch hat und der kann jetzt nicht mehr ausreisen aus den USA vorerst oder hat Angst auszureisen, weil er nicht weiß, ob er dann wieder ins Land gelassen wird. Also dagegen ist mein Fall wirklich eigentlich noch harmlos.
Könnt ihr mal machen. Schaut euch in eurem Kollegenkreis oder in eurem Freundeskreis um, wer da was für einen Pass noch hat und was das für die jetzt bedeutet in nächster Zeit. Bei uns in der Redaktion war es dann eben Dena. Dankeschön. Hier ist D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ihr hört unsere Wissensnachrichten immer tagsüber so gegen 15:45 und am Abend bei uns die spannendsten Meldungen daraus.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
In den letzten Jahrzehnten gibt es in Europa immer mehr Schauer und immer weniger länger dauernden Regen. Experten unterscheiden zwischen Landregen, also Regen, der nicht zu stark, aber über einen längeren Zeitraum fällt. Schauer- oder Gewittergüsse sind dagegen heftig und kurz. Forscher von der California State Universität haben jetzt die Daten von mehr als 150 Wetterstationen aus Europa und Nordasien ausgewertet, aus der Zeit von 1966 bis 2000. Sie fanden heraus, dass Schauer den Landregen als häufigste Niederschlagsform abgelöst haben. Ihr Anteil stieg von 18% auf 43%. Die Ursache sehen die Wissenschaftler im Klimawandel. Durch die Erwärmung nimmt die Luft mehr Feuchtigkeit auf und die regnet heftiger ab, wenn die Luft aufsteigt. Laut den Forschern bedeutet das, dass die Niederschläge bei uns unberechenbarer und kürzer werden. Und weil es früher vor allem Schauer im Sommer gab, sie jetzt aber in allen Jahreszeiten vorherrschen, werden Herbst und Frühjahr dem Sommer immer ähnlicher. Was Donald Trump kann, können seine Beamten schon lange. Weil der neue US-Präsident einige Behörden angewiesen hat, ihre Veröffentlichungen einzuschränken, twittern die Angestellten jetzt selbst. Von privaten Accounts, aber mit dem Logo ihrer Behörde und mit dem Hashtag Resist oder Resistance, Widerstand. Besonders betroffen ist die Umweltschutzbehörde EPA. Alle schon veröffentlichten Studien und Daten werden überprüft. Neue Inhalte müssen erst von der Regierung freigegeben werden. Mitarbeiter berichten, die Beschränkungen seien viel größer als unter früheren US-Präsidenten. Trump hatte sich schon vor seiner Wahl mit der Umweltbehörde angelegt, weil die seiner Meinung nach zu einseitig den Menschen für den Klimawandel verantwortlich macht. Aber auch in vielen anderen US-Behörden gibt es Widerstand. Bei der NASA oder der Nationalparkaufsicht zum Beispiel beschweren sich Mitarbeiter über Zensur und greifen per Twitter zur Selbsthilfe. In dieser Woche sind mindestens 14 solcher Alternativ-Accounts neu angemeldet worden. @ungaggedEPA etwa verspricht seinen Followern unzensierte Nachrichten, die, so wörtlich, die US-Umweltschutzbehörde nicht veröffentlichen kann. Bitte ganz ausziehen, sagt der Hautarzt, bevor er mit einer Lupe jeden verdächtigen Fleck auf der Haut untersucht. In Zukunft könnte auch ein Computerprogramm Hautkrebs diagnostizieren. US-Forscher der Uni Stanford haben einen Algorithmus entwickelt, der Hautkrebs überraschend zuverlässig erkannt hat. Sie fütterten das lernfähige Programm mit knapp 130.000 Fotos von gut- und bösartigen Hautveränderungen. Danach kam der Test. Bei rund 370 Fotos musste das Programm entscheiden, ob es sich um Hautkrebs handelt. Vorher waren die Stellen alle per Biopsie eindeutig bestimmt worden. Als Abgleich mussten auch 21 erfahrene Dermatologen den Test absolvieren. Das Ergebnis? Dermatologen und Computerprogramm schnitten gleich gut ab. Beide lagen in rund 91% der Fällen richtig. Als nächstes wollen die Forscher daran arbeiten, den Algorithmus aufs Smartphone zu bringen. Dann könnte man die Haut per App untersuchen. Wenn Hautkrebs frühzeitig erkannt wird, sind die Heilungschancen sehr hoch.
D-Radio Wissen.
Seit Tagen reden alle über The Wall, die geplante Trump-Mauer zwischen den USA und Mexiko. Und seit Tagen habe ich so einen verstümmelten Pink Floyd-Song im Kopf. Wenn man da an der richtigen Stelle schneidet, dann klingt das so. Ja, dann ist es eine weitere Mauer. Just another Wall. Wer sie bezahlen wird, ist noch unklar. Trump hat sie aber schon mal auf den Weg gebracht. Dabei gibt es im Moment schon viele Abschnitte natürlich an der Grenze, die hochgradig gesichert sind, jetzt schon. An anderen Grenzabschnitten kommt man da nur per langen Fußmärschen durch die Wüste rüber in die USA oder rüber nach Mexiko, falls man momentan nach Mexiko flüchten will. Anne-Kathrin Mellmann in Mexico City. Wie sieht denn die Grenzanlage zwischen den USA und Mexiko im Moment aus? Also viel Zaun, wenig Mauer?
Ja, genau. Es gibt hier sogar schon eine Mauer. Zumindest reden die Mexikaner schon seit Jahren von einer Mauer. Was anderes gibt es da gar nicht in dem Sprachgebrauch. Diese Mauer besteht aus mehreren Zäunen, aus Wänden, aus Metall, die zum Teil mehrere Meter hoch sind, bis zu 8 Meter hoch, vor allen Dingen so in den städtischen Regionen an der Grenze, da wo also der illegale Grenzübertritt verhindert werden soll. Da stehen diese Zäune und diese Metallwände manchmal wirklich in Dreierreihe hintereinander. Das Ganze über ungefähr ein Drittel der Gesamtlänge dieser Grenze, die ist 3200 Kilometer lang.
Auf welchem Weg kommen denn jetzt die meisten illegalen Einwanderer in die USA? Durch die ungesicherten Abschnitte in der Wüste oder übers Meer? Oder sind es dann eben die, die einfach per Visa eingereist sind und da geblieben sind, nachdem das abgelaufen ist?
Das trifft sicherlich zum Teil zu, dass einige dann einfach da bleiben. Aber viele, wie du eben schon gesagt hast, gehen dann über diese ungesicherten Grenzabschnitte. Viele schwimmen durch das Meer oder gehen durch die Wüste. Die meisten, würde ich sagen, gehen durch die Wüste. Das tun sie häufig mit Hilfe von Schleppern. Diese Schlepper haben ganz oft auch Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Das ist für sie in den letzten Jahren immer lukrativer geworden, die Menschen über die Grenze zu bringen. Jeder zahlt da wirklich also Tausende von Dollar dafür, dass ihm also der Schlepper den vermeintlich günstigsten und ungefährlichsten Weg zeigt. Trotzdem kommen da Jahr für Jahr sehr, sehr viele Menschen ums Leben. Man schätzt ungefähr 400.
Du hast bei deiner Recherche in Mexiko auch einen Mexikaner getroffen. Daniel heißt er, der dir eine ziemlich beeindruckende Geschichte erzählt hat. Seine Geschichte.
Genau, ich war in Tijuana am Grenzzaun, habe mich davon beeindrucken lassen. Das wurde in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut. Dort steht also wirklich eine sehr, sehr hohe Wand aus Metall. Dazu mehrere Zaunanlagen hintereinander. Das ist also wirklich sehr, sehr erschreckend. Und als ich davor stand, traf ich also Daniel, dem es, glaube ich, genauso ging wie mir. Er hat fast 20 Jahre in den USA gelebt, ist schon als Junge rübergegangen über die Grenze und musste nun zurück nach Mexiko, weil seine Mutter im Sterben lag. Er hat sie also in den Tod begleitet und wollte dann an diesem Tag zurückfliehen in sein Leben in die USA. Denn der legale Rückweg, der blieb ihm ohne Papiere versperrt. Also eine wirklich absurde Situation. Er hat mir gesagt, dass er versuchen will, durch das Meer zu gelangen auf die andere Seite, obwohl dieser Zaun, diese Metallwand dort bis ins Meer hineinragt. Das heißt, man muss also sehr weit rausschwimmen und sich in diese ganz gefährlichen Pazifikströmungen begeben. Ob er es geschafft hat oder nicht, das weiß ich noch nicht. Ich warte noch auf eine Nachricht.
Es gibt ja in diesem Grenzbereich einen sogenannten Friendship Park. Kannst du kurz beschreiben, was das ist?
Das haben Aktivisten eingerichtet, vor ein paar Jahren schon, und zwar genau in der Zeit, in der die USA begonnen haben, diese bestehenden Grenzanlagen immer mehr auszubauen. Das ging ihnen gegen den Strich, weil sie eben gesehen haben, dass das sehr, sehr große Verwerfungen zur Folge hat, also Familien sich einfach nicht mehr sehen können. Es sind so viele getrennte Familien, unglaubliche Schicksale, Menschen, die rübergegangen sind in die USA zum Arbeiten und deswegen, weil sie dort nicht mit gültigen Papieren leben, ihre Familie auf der mexikanischen Seite nicht mehr besuchen können. Und deswegen hat man also diesen Park eingerichtet als Begegnungsstätte. Das ist vor allen Dingen für die US-amerikanische Seite wichtig, weil die Grenzanlage dort so gestaltet ist, dass man gar nicht ran darf bis an den Zaun. Da sind mehrere Zaunanlagen hintereinander. Und jetzt ist also zweimal in der Woche, immer am Samstag und am Sonntag, für 4 Stunden, 10 bis 14 Uhr, dieser Bereich freigegeben, ein ganz kleiner Bereich. Da darf man dann also von US-Seite ran an den Zaun, von mexikanischer Seite sowieso überhaupt kein Problem. Und man kann sich dann da also unterhalten. Das ist ein Zaun, das ist keine Wand aus Metall, ein Zaun mit kleinen Löchlein drin. Die Leute können also so ein bisschen sich mit den Fingerspitzen wenigstens berühren.
Hm. Wie reagieren momentan die Mexikaner auf Donald Trumps Anordnung, mit dem Bau einer Mauer an der Grenze schon bald zu beginnen?
Ja, aus diesem eben geschilderten Grund zum Beispiel reagieren sie sehr entsetzt, weil sie genau wissen, dass eine Mauer nur dazu führen wird, dass die Leute noch gefährlichere Wege suchen werden. Und sie werden immer Wege finden. Nichts hält die Menschen davon ab. Keine Mauer und kein Meer. Hier ist die Empörung wirklich sehr groß. Ich glaube, dass viele Leute bis zum Schluss noch gehofft haben, dass Trump es vielleicht doch dann nicht so ernst meint und auch nicht so schnell damit loslegt, sondern vielleicht ein bisschen Zeit vergehen lässt und dann hier und da einfach nur die bestehenden Grenzanlagen ausbauen wird. Nun aber also wirklich dieser Worst Case, die Mauer soll kommen und entsprechend groß ist die Empörung.
Die Mauer, so wie sie momentan dasteht. Mexiko-Korrespondentin Anne-Kathrin Mellmann hat sie schon mehrfach angeschaut und besucht. Mal sehen, ob die Trump-Mauer jetzt kommt, so wie er sie plant und wer sie bezahlt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Damals in der Schule, erinnert ihr euch vielleicht noch dran. Die Schulbücher, die waren meistens mit schön vielen Bildern oder mit Grafiken gespickt, damit es uns nicht langweilig wird. Ne, Rahel, natürlich.
Mir wurde sowieso nie langweilig.
Wir haben dann immer noch einen Schnäuzer dran gemalt an die kleinen Manneken und so. Und um komplizierte Themen natürlich auch anschaulich darzustellen, macht man eben mal ein schönes Bild dazu. Wie zum Beispiel, Euro-Krise, kann man doch ganz gut an einem Bild erklären, ne? Und in einem Buch des Klett-Verlags, Rahel, ist eine Grafik aber richtig, richtig daneben gegangen.
Ja, und richtig, richtig lange hat es auch niemand gemerkt.
Konkret geht es dabei um Lehrbuch Anstöße 2 vom Klett Verlag. Das ist ein Politik- und Wirtschaftsbuch für die 7. bis 9. Klasse. Und beim Thema Eurokrise ist eben eine Grafik zu sehen. Also eine Europakarte und dann ist da so eine riesige Pac-Man-Figur mit Eurozeichen und die steuert mit riesigem offenem Maul auf Europa zu und will es fressen. Mhm. Und direkt hinter der Figur taucht immer wieder ein einziger Name auf: Rothschild Bank. Und dadurch entsteht eben der Eindruck, dass die Rothschild Bank alleine hinter der Eurokrise steckt. Also die Bank der jüdischen Bankersfamilie Rothschild.
Und das könnte dann quasi eine antisemitische Karikatur sein, oder?
Ja, so wird es gedeutet. Also die Familie Rothschild ist ja schon lange das Ziel von verschiedenen Verschwörungstheorien und wird auch immer wieder für antisemitische Propaganda missbraucht.
Das muss einem doch auffallen. Wie kann das sein, dass sowas in einem Lehrbuch landet?
Also aufgedeckt oder entdeckt hat es das Magazin Weiß und die schreibt in einem Artikel eben, dass diese Illustration von dem amerikanischen Künstler David Dees stammt. Und dieser David Dees ist schon häufiger mit Grafiken aufgefallen, die Verschwörungstheorien verbreiten oder antisemitische Botschaften enthalten. Und laut diesem Bericht wusste der Klett Verlag das auch erstmal gar nicht, bevor die Weiß den Verlag eben auf diesen Fauxpas aufmerksam gemacht hat.
Wie hat der Verlag dann reagiert?
Ja, die haben gesagt, dass ihnen das Ganze extrem unangenehm ist, dass das Buch schon ein paar Jahre auf dem Markt ist und dass es bisher halt niemandem aufgefallen ist. Und sie bedauern das zutiefst, dass diese Karikatur abgebildet wurde. Und anscheinend soll aber eine externe Redaktion für die Grafik verantwortlich gewesen sein. Die haben jetzt die weitere Auslieferung gestoppt. Und wenn du auf die Homepage gehst, siehst du auch, dass bei dem Buch steht, dass es derzeit nicht lieferbar ist. Mhm. Und sie haben auch gesagt, dass sie eine Austauschseite an die Schule schicken wollen, die Bücher haben. Ja.
In einem Schulbuch von dem Klett Verlag ist eine antisemitische Grafik aufgetaucht. Der Verlag sagt jetzt, er wusste nichts davon und man kann es ja austauschen.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Sie sind unsere Taskforce gegen Fake News. Daniel Fiene und Herr Pähler in D-Radio Wissen, eine Stunde was mit Medien. Die Sendung startet gleich um kurz nach 8 hier bei uns. Daniel ist schon da. Grüß dich, Daniel. Hallo.
Hallo.
Du warst gestern im Bundestag bei einem Fachgespräch mit Politikern im Ausschuss Digitale Agenda. Da waren auch viele Journalisten da, Experten eingeladen worden. Da ging es auch um Fake News. Und mittlerweile sagen ja auch viele, dass dieser Begriff Fake News eigentlich kein so guter Begriff ist, weil er viele Dinge in einen Topf wirft. Siehst du das auch so?
Total, das ist ja so ein Modebegriff gerade. Ja. Also früher haben wir Lügenpresse gesagt, das ist alles Fake News. Und dazu tragen populistische Webseiten dabei, die nämlich immer jede Fehlermeldung von Medien als Fake News bezeichnen. Wenn wir uns Trump anschauen, Meinungen, die ihm nicht genehm sind, zum Beispiel die Arbeit vom Sender CNN, dass die Journalisten als You are Fake News bezeichnet wird. Und die lenken einfach davon ab, dass Fake News tatsächlich ein großes Problem sind. Bei Fake News handelt es sich ja einfach um Propaganda, also ums bewusste Falschmeldungen zu verbreiten, auch mit dem Ziel, tatsächlich Strukturen zu destabilisieren. Und das ist ja eine ernste Angelegenheit.
Jetzt ist es auch so, dass soziale Netzwerke tatsächlich auch an den Fake News verdienen. Also wenn wir sie jetzt einfach mal weiterhin so nennen, warum?
Es ist so, wenn ich nehmen wir mal ein Facebook, ja, also bei anderen Netzwerken ist das auch, bei YouTube ist das auch ein Problem. Hm. Wenn ich bei Facebook ja einen Link poste als einen Seitenbetreiber und möchte, dass den viele erreicht, dann lege ich da ein Budget drauf. Ja, und das heißt, ich gebe Facebook Geld, damit das sich verbreitet. Hm. Und jetzt ist es so in der Natur der Sache, dass sich Fake News sehr gut in sozialen Netzwerken von alleine verbreiten. Aber wenn ich möchte, dass sich die noch stärker verbreiten, dann lege ich da Budget drauf. Sprich, Fake News tragen auch sehr gut dazu bei, dass die Werbeeinnahmen von Facebook in die Höhe schnellen. Und das ist sehr lukrativ. Die überprüfen gar nicht so sehr, ob das jetzt korrekt ist, was da verbreitet wird oder nicht. Und ich glaube, das ist auch ein Ansatz, Fake News in den Griff zu bekommen, indem man zum Beispiel soziale Netzwerke verpflichtet, die Werbung, die sie schalten, stärker auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen.
Was für ein Ausmaß haben Fake News in Deutschland hier bei uns eigentlich? Kannst du das einschätzen?
Wir haben noch nicht so die Problematik in dem Maße, wie wir das zum Beispiel in den USA sehen. Aber wir haben ja schon, dass dieser Begriff Fake News inflationär benutzt wird, wenn Medien einen Fehler machen, zum Beispiel diese falsche Einmeldung zum NPD-Verbot in der vergangenen Woche. Da wurde das schon von der Allgemeinheit, oh, das ist ja nur Fake News benutzt. So. Mhm. Also dieser Begriff ist auch hier schon verwaschen. Aber wir sehen auch, ich kenne Journalisten, gegen die gezielt Propaganda gemacht wird hier in Deutschland. Deutschland, sei es auf regionaler Ebene oder auch im öffentlich-rechtlichen Bereich, sind es Kollegen, die mit Kampagnen im Netz diskreditiert werden mit ihrer Arbeit, weil sie zum Beispiel im rechten Raum unterwegs sind oder weil sie sich auch mit der AfD beschäftigen oder aber auch, weil sie einfach nur ihren Job machen und zufällig in irgendeine Verschwörungsecke reingeraten sind. Und das ist ein großer problematisch.
Anderes großes Thema war ja Trumps Beraterin Kellyanne Conway und die hat von alternativen Facts, Alternative Facts gesprochen, haben wir alle gesehen und haben vielleicht auch drüber gelächelt. Alternative Fakten, was soll das sein? Entweder ist es ein Fakt oder nicht und ihr sagt heute Abend in eurer Sendung, so klar ist das eigentlich gar nicht. Wieso?
Ja, also im Journalismus für uns ist es entweder es ist Fakt oder es ist kein Fakt. Entsprechend berichten wir drüber, oder?
Ja.
Aber Sprachwissenschaftler sagen, nee, der Begriff Fakt ist problematisch. Und das schauen wir uns nachher mal an. Wir sprechen gleich mit dem Vorsitzenden der Deutschen Sprachgesellschaft und der wird uns dieses Problem mal genauer erläutern.
Dankeschön. Daniel Fiene, heute Abend in eine Stunde was mit Medien, gleich mit Herrn Pähler. Geht in 4 Minuten los. Wir müssen unsere Gewinner noch bekannt geben. Rahel, möchtest du sie sagen? Nee, ich sag sie ganz schnell, okay?
Sag du sie.
Friedrich, Mats und Peter, 3 Männer heute Abend, die gewonnen haben und gehen zum William Fitzsimmons Konzert.
Im Kammermusiksaal. Herzlichen Glückwunsch.
Nächste Woche Sonntag, am 5. Februar. Ihr seid dabei. Wir schicken euch noch eine Mail. Dankeschön fürs Zuhören heute Abend. Am Mikrofon Rahel Klein.
Auf Wiedersehen.
Und Ralf Günther. Bye-bye. Tschüss.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.